Die EU kann Standards setzen. Dadurch wird nicht dein persönliches, privates Leben vielleicht ganz individuell besser, aber wir haben Standards. Wir sind immer so ein bisschen der Schirm über der EU und wir sichern Rechte in dem Mitgliedstaat, wo sie noch nicht stattfinden oder es nicht gibt.
Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Menschen, dem Heilpädagogik-Podcast. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich bin Jenny Krämer und moderiere diese Folge gemeinsam mit Philipp.
Hallo.
Hi Philipp, schön, dass wir wieder zusammen am Mikro sitzen. In diesem Podcast sprechen wir mit Expertinnen über Themen, die Heilpädagogik in Praxis, Gesellschaft und Politik bewegen. Philipp, was ist unser heutiges Thema?
Ja, heute sprechen wir rund um das Thema Europa bzw. die EU und Teilhabeorientierung, Inklusion, Barrierefreiheit.
Unsere heutige Gästin ist Katrin Langensieden. Sie ist seit 2019 im Europäischen Parlament für Bündnis 90 Die Grüne und dort sozialpolitische Sprecherin der Fraktion Greens IFA. Als erste und bislang einzige Frau mit sichtbarer Behinderung im Europäischen Parlament setzt sie sich für Inklusion, soziale und feministisches Europa ein. In ihrer politischen Arbeit beschäftigt sie sich insbesondere mit Barrierefreiheit, Teilhabe und sozialer Gerechtigkeit. Liebe Katrin, schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, herzlich willkommen.
Ja, mich würde zum Einstieg interessieren, hast du eine Idee, warum wir dich heute zu dem Podcast eingeladen haben?
Ich habe mal auf einem Podium bei Heilpädagogen und aus unterschiedlichen Ländern Europas mal gesessen und da dachte ich, ist so ein bisschen daher aus der Richtung kommt das. Ich erinnere mich nämlich noch sehr gerne und sehr gut daran. Das war eine richtig coole europabezogene, aber auch Berufsstand kritische Debatte und das hat mir Spaß gemacht.
Ja. Schön. Ja, also super. Das hat natürlich etwas damit zu tun, warum du heute hier unsere Gästin bist, aber wir haben natürlich auch dich heute eingeladen und sind froh, dass du da bist, weil du ja, wie gerade schon angekündigt, auch im EU-Parlament als Abgeordneter tätig bist und in der Arbeitsgruppe dich eben auch rund um Themen oder mit Themen rund um Beeinträchtigung, Behinderung auseinandersetzt.
Ja.
Zu Beginn würde ich gerne jetzt mit dir in den Elevator-Pitch einsteigen und dich um 60 Sekunden bitten, in denen du eine Frage beantwortest. Und der Timer, der wird anfangen zu laufen, sobald du beginnst zu sprechen. Und der Timer ist ja relativ gnadenlos. Das heißt, nach 60 Sekunden bimmelt der einfach.
Kenne ich aus dem Pub.
Ja, siehst du, also Heimspiel.
Eine Minute Redezeit im Parlament.
Ja, Heimspiel. Sehr gut. Ich glaube, wir hatten noch niemand, der so gut trainiert dann da drin war.
Schauen wir mal.
Genau, bin ich mal gespannt, was da am Ende rumkommt. Und das macht aber nichts, weil das ist dann vielleicht eine Verbesserung zu der eine Minute Redezeit im Parlament. Wir können hinterher alle Aspekte, die darin aufgeführt werden, natürlich gerne nochmal aufgreifen. Also Katrin, dein Pitch startet, wie gesagt, wenn du gleich loslegst. Und die Frage, die du beantworten sollst, ist, was ist Inklusion oder wie verstehst du Inklusion?
Inklusion ist niemals fertig, was die Kritikerinnen und Kritiker ja immer hoffen. Und ich verstehe unter Inklusion, ja, dass eine Gesellschaft sich nach der Person richtet und nicht eine Person mit Behinderung an den Anforderungen, die schon eine nicht behinderte Gesellschaft ihr vorgibt. Beispiel, ich muss nicht am Mikro hochhüpfen, wenn ich nicht rankomme, sondern das Mikrofon wird auf meine Körpergröße angepasst.
Ja, daraus ergibt sich für mich direkt die Frage, welche Rolle kann und sollte die Europäische Union spielen, wenn es um Barrierefreiheit und Inklusion geht?
Mhm. Barrierefreiheit und Inklusion betrifft ja alle Bereiche des Lebens. Das ist nicht klassisch Schule, das ist nicht klassisch, oh, da muss die Rampe ran, sondern das kann ein feministisches Thema sein, das kann, was wird über die EU finanziert, also das ist ja auch die Macht, die ein EU-Parlament hat, im besten Fall, dass man sagt, wo fließen Gelder hin, das ist gerade im Europäischen Parlament, weil wir den Haushalt planen, ein ganz wichtiges Thema, auch für behinderte Menschen und die Selbstvertretungen gerade. Die EU kann Standards setzen. Dadurch wird nicht dein persönliches, privates Leben vielleicht ganz individuell besser, aber wir haben Standards. Wir sind immer so ein bisschen der Schirm über der EU und wir sichern Rechte da, wo sie noch nicht, in dem Mitgliedstaat, wo sie noch nicht stattfinden oder es nicht gibt. Das ist vielleicht ganz kurz.
Ja, das ist natürlich total spannend. Und ich glaube, eine Sache müssen wir aber noch kurz irgendwie auflösen, weil du hast ja die Pitch-Frage in 31 Sekunden beantwortet.
Okay.
Das heißt, weit vor der Zeit. Und dann kam direkt die nächste Frage. Du musst jetzt aber gar nicht mehr in dieser Pitch-Logik denken, sondern du darfst gerne auch weiter ausführen. Jetzt,
okay.
Jetzt hast du natürlich was sehr Spannendes gesagt, nämlich dass du die Aufgabe des EU-Parlaments so ein bisschen als etwas verstehst wie einen Schirm, der für Rechte und deren Erlangung eintritt, vielleicht dort, wo sie noch nicht ganz zur Geltung kommen oder umgesetzt sind. Und jetzt würde ich gerne direkt mit dir mal auf die Bundesrepublik Deutschland schauen. Also wenn wir jetzt vor diesem Hintergrund, dass ja auch die UN-Behindertenrechtskonvention nationale Gesetzgebung ist, schauen, wie würdest du denn als EU-Abgeordnete auf die Umsetzung der UN-BRK in Deutschland schauen?
Also flapsig gesagt, dolle ist es nicht.
Mhm.
Zur Ehrenrettung Bundesrepublik Deutschland, es gibt nirgendwo das perfekte Land, geh da hin und da wird die UN-Behindertenrechtskonvention 100% umgesetzt.
Mhm.
Du hast Länder, wo man sagt, funktioniert ja schon ganz gut. Ich glaube, Deutschland kann sich rühmen, dass wir die 24-7-Assistenz haben.
Mhm.
Natürlich ist es immer ein einzelner Kampf. Da wird jetzt die Hörerin oder der Hörer sagen, ist aber nicht so toll. Aber du hast immerhin die Möglichkeit, 24-7 mit Assistenz zu leben. Es gibt andere Länder, da hast du vielleicht mal 6-7 Stunden in der Woche. Und am Wochenende sagt dann die Assistentin, habe ich aber frei. Naja, wenn du ins Kino gehen willst, als Mensch mit Assistenzbedarf, ist es ein bisschen schwierig.
So. Mhm.
Aber wir haben es. Es kommt auch immer darauf an, aus welcher Perspektive du auch die behinderte Person fragst. Ist es eine blinde Person? Ist es eine Person mit Lernschwierigkeiten? Ist es eine sichtbare, eine nicht sichtbare Behinderung? Aber ja, der Staatenbericht, ich war damals in Genf dabei, mit Bundestagsabgeordneten unterschiedlicher Parteien übrigens, haben uns das Elend wirklich angeguckt von Menschen von der Bundesregierung, wie sie sich gerechtfertigt hat und was es eigentlich ein Trauerspiel war. Und ich wurde ja gefragt, was ist Inklusion? Dass wir auch Strukturen haben in Deutschland, Positionen haben in Deutschland, die sagen, Sondereinrichtungen sind Teil der Inklusion. Nein, die UNO sagt, es ist menschenrechtsverletzend. So, und wir müssen Gesetze nicht neu erfinden, weil das ist alles da. Es ist, wenn ich es vergleiche, besser als vielleicht auf dem Plattenland in Rumänien, wo ich auch mal war, oder in Ungarn. Wir haben die Beschulung in größtenteils für Kinder mit unterschiedlichen Behinderungen. Wir haben Zugang zu Lebensmitteln, Essen, Trinken. In manchen Landstrichen der Europäischen Union kannst du froh sein, wenn du Strom hast. So, das soll jetzt nicht heißen, oh, sei dankbar und du lebst in Deutschland. Das nützt der Person jetzt erstmal nichts. Was wir aber immer noch haben, sind das mehrgliedrige Schulsystem, wo dann eine Vereinheitlichung oder eine Reform sehr schwer machbar ist und auch dann die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention schwer machbar. Da schießen wir uns ins Knie mit dieser Struktur, die wir haben. Der Privatsektor muss sich immer noch nicht um Barrierefreiheit bemühen, wo ich immer sage, seht behinderte Menschen als Kundinnen und Kunden. Es ist immer noch so, das ist eine Last, das ist ein Problem, das ist ein Kostenfaktor. Und das ist eine Sichtweise, die sehr ableistisch ist. Wir haben, um mal das Thema Feminismus anzusprechen und es ja auch gerade sehr aktuell ist, das Thema Gewalt an behinderten Mädchen und Frauen offiziell verboten, Zwangssterilisierung offiziell verboten, passiert aber unterm Radar, wenn du Frauen oder Mädchen fragst mit unterschiedlichen Behinderungen, sagen, ich hätte vielleicht gerne ein Kind gehabt, aber man hat mir gesagt, es ist denn besser. So, dann hat man sie jetzt nicht festgehalten und sterilisiert, aber man hat ihr auch klar gemacht, dein freier Wille zählt nicht. So, ist eine Menschenrechtsverletzung.
Okay, also so wirklich so ein, das Bild, was du jetzt gerade zeichnest, ist ja ambivalent. Also, dass du auf der einen Seite sagst, wir haben aus der europäischen Perspektive auf die Bundesrepublik geschaut, so etwas wie eine gute Grundvoraussetzung, weil wir eine Gesetzgebung haben, die die Rechte sichert und zugänglich ist. Es ist aber so, dass in der Umsetzung dessen wir Herausforderungen unterschiedlicher Art erleben. Und dann hast du kurz auch so ein bisschen angedeutet, in einem innereuropäischen Vergleich mag das manchmal dann dazu führen, dass die BRD gut dasteht. Du hast aber auch angedeutet, dass es in bestimmten Aspekten so ist, dass die BRD schlecht dasteht. Kannst du vielleicht ein, zwei Länder vielleicht auch mit einem Beispiel nennen, wo du sagst, zum Beispiel in Bezug auf einen Bildungsaspekt oder irgendeinen, den du eben wählst, diese Länder sind gute Vorreiter, die sind Best Practice oder Good Practice, an denen man sich orientieren kann?
Da würde ich die nordischen Länder nehmen. Mhm. Schaut nach Finnland, schaut nach Schweden, Dänemark. Aber die haben auch ein anderes Sozialsystem. Da ist so der Wohlfahrtsstaat, Versorgung. Aber auch das Bildungssystem, wenn wir gucken, PISA oder wo wohnen die zufriedensten Menschen, sind es heute häufig die skandinavischen Länder. Ich schicke die Menschen aber auch immer sehr gerne nach Spanien. Erstmal, die haben, was Frauenrechte betrifft, in der Vergangenheit wirklich klare Gesetzgebung gemacht. Und da ist eine, wenn es um Gewalt an Mädchen und Frauen generell geht, von Hinterherpfeifen auf offener Straße bis, ist es eben nicht mehr akzeptiert. Und dann macht die Person, die das tut, sich strafbar. Und die wird auch bestraft. Und das ist klar in Politik und Gesetzgebung und Umsetzung, dass das eben kein Kavaliersdelikt ist. Da ist auch eine Gesellschaft, Menschen mit Behinderung, die klassischen Einrichtungen, das klassische Einrichtungssystem hat es so, wie es bei uns gibt, versorgt, Hauptsache betreut, ne? Bis zur Rente, bis zum Ende. Diesen Gedankengang gibt es nicht. Da ist eine Gesellschaft ganz anders gewachsen. Die gucken immer kopfschüttelnd auf uns und sagen, warum macht ihr das? So, warum lasst ihr da die Leute immer noch für 1 Euro die Stunde in diesen Werkstätten rackern? So, auch wenn da noch ein bisschen was on top kommt, aber das System, wofür wir ja auch in Genf gewatscht wurden.
Richtig gerügt wurden.
Aber sowas von. Wir werden für unsere Erhaltung der Sondersysteme, das ist Sätzen 6. Und das Interessante fand ich, weil wir ja hier auch über Heilpädagoginnen sprechen. Ich habe mal in einer Klasse von Heilpädagogen-Schülerinnen oder aus dem Gesundheitswesen gesessen und ja, wo läuft's denn toll? Und dann denken wir, ah, Deutschland, da muss das so richtig toll laufen. Sag ich, nee, und gerade deswegen, wegen dieser Erhaltung der Sonderstrukturen, sind wir schlecht. Die waren völlig fassungslos. Weil sie dachten, ey, ich tu doch, wieso? Wir tun doch so viel für behinderte Menschen. Und das wurde aus der Perspektive eines Schülers ohne Behinderung so gesehen. Und also wie ist eine Gesellschaft, wie ist das Ausbildungssystem, über welche Menschen reden wir, warum reden wir immer mit den Falschen? Sitzen eigentlich auch immer die falschen Leute auf dem Podium, fragt man, lade mal einen Finanzminister ein, auch mal ganz spannend. Weil ich glaube, so aus sozialer Sicht, sag mal, jojo. Aber jeder und jede Inklusion so für sich definiert. Also daher würde ich sagen, die nordischen Länder, kann man schon mal sagen, jo, oder Spanien im Arbeitsbereich, im Frauenbereich oder für Frauen und Mädchen mit Behinderung, weil man da auch ein ganz anderes Verständnis hat. Aber wie gesagt, es gibt nirgendwo das Paradies, es ist nirgendwo wirklich 100%. Und auch immer, wen du fragst, in welchen Landstrichen, bin ich auf dem platten Land, kommt da vielleicht einmal in der Woche ein Bus und nicht, oh, die S-Bahn kommt alle 5 Minuten. Auch, aber klar, guckt man sich die Staatenberichte an, dann wird spannend.
Ja, du hast es eben schon kurz erwähnt. Was glaubst du, warum man an alten Paradigmen einfach so starr festhält und warum Themen wie Inklusion und Teilhabe nicht stärker im Zentrum der europäischen Politik stehen?
Erstmal sind unsere Systeme, wenn wir jetzt auf Europa gucken, in jedem Land anders. Das fängt ja schon in der Bundesrepublik Deutschland an. Wir haben da 16 Bundesländer und der eine ist so regiert und der andere ist so regiert. Und dann haben wir noch alle paar Jahre Wahlen und dann ändert sich wieder was. Und dann natürlich, dass zu wenig Menschen mit Behinderungen in Machtpositionen sind. So. Auf Ehrenamtsbasis findet das statt. Da hast du Kommunalpolitikerinnen mit Behinderung sichtbar oder nicht sichtbar. Aber wenn es dann wirklich um die Macht geht, wirklich um Plätze, die vergeben werden, dann wird es schon dünn. Also, wo sind die Entscheidungsträger? Es ist eine Frage, da komme ich wieder auch zurück auf gesellschaftliche Entwicklung. Wie sehen sich behinderte Menschen auch selber? Was habe ich gelernt? Also wenn ich lerne, ich bin sowieso bald versorgt, ob ich mir hier was wünsche oder was nicht wünsche, das interessiert hier keinen. Auch aus der Perspektive, das kann ja auch mal ganz angenehm sein. Ne? Also wenn schon alles für mich organisiert wird, muss ich mich nicht um irgendwas kümmern. Puh, ja, ein tolles Leben. Ne? Will ich was verändern? Aus der Perspektive einer betreffenden Person, wo sind wir? Dann, wie sieht das Bildungssystem, was wird vermittelt zum Thema Menschen mit Behinderung? Wie werden Menschen mit Behinderung in Medien dargestellt? Kenne ich Schauspielerinnen mit Behinderung? Ist das Thema, wird es sehr dramatisch und traurig dargestellt oder ist es super empowernd, wo du auch denkst, naja, also entweder bist du Superwoman oder die Bedauernswerte, was dazwischen gibt es gar nicht.
Also es ist wirklich so spannend, wie du das sagst, weil genau so ist das. Du hast ja entweder so dieses Superhero-Syndrom oder du hast das Ach-Shame-Syndrom und man hat entweder diese, boah, also, dass du das machst, obwohl du ja so...
Trotz!
Ja, und trotz, das ist ja wirklich Wahnsinn, wow, toll. Oder eben so, dass so gesprochen wird, als wäre das so ein Schicksalsschlag, den man bemitleiden müsste. Und ich finde das so spannend bei dem, was du gerade gesagt hast, wie das auch rauskommt, wenn wir jetzt mal so die heilpädagogischen Ohren aufsperren. Weil du hast ja gerade ziemlich deutlich darauf hingewiesen, dass wenn ein Individuum lernt, dass es gar nicht fliegen kann, weil es so nie gesehen wird, dann wird es auch im übertragenen Sinne eben sich nie fliegend sehen. Wenn wir aber Menschen so adressieren, dass sie ja entwicklungsbildungsfähig, fähig zur Verantwortung, Übernahme für das eigenständige Leben und so sind, dann bekommen wir sie natürlich auch in eine ganz andere sozusagen Identität begleitet, in der sie sich selber viel mehr, ich will gar nicht sagen zutrauen, aber in der sie ein ganz anderes Bild, eine ganz andere Eigenwahrnehmung von sich bekommen. Und das ist ja so ein wichtiger Aspekt, finde ich, den du gerade noch mal reingibst, wenn man das so auf, ich musste gerade noch mal an dieses Beispiel der Klasse denken, die du erwähnt hast, wo du dann mit den Heilpädagogik-Schülerinnen gesessen hast. Und wenn solche Inhalte klar werden, dann ist auch so ein bisschen, glaube ich, besser zu verstehen, was auch Teil unserer Aufgabe ist. Jetzt haben wir ja so ein bisschen über die BRD und vielleicht vergleichbare Länder als Positivbeispiele gesprochen. Was würdest du denn sagen, wie barrierefrei ist denn die EU?
Mit dem man fragt. Geh mal, ich bin mit dem Rollstuhl nutzenden, ich war in Budapest und dann bin ich mit dem Rollstuhl durch Budapest, ist eine traumhaft schöne Stadt. Tschechien kann auch eine traumhaft schöne, Prag eine traumhaft schöne Stadt sein. Dann hast du für den Rollstuhlnutzenden die Altstadt, das Kopfsteinpflaster, die alten Gebäude, wo kein Aufzug ist. Schöne Scheiße. Mhm. So, da steht und fällt es häufig.
Okay, also räumlich. Es ist abhängig davon, wo du bist.
Es kommt drauf an, aus welcher Perspektive. Deswegen, klar, es gibt DIN-Normen, es gibt so, das mag jetzt alles aus deutscher Perspektive, was man ja auch errungen hat, diese Standards. Aber in Sachen Umsetzung des EU Accessibility Acts, also was tut Europa? Wir sind der Schirm und sagen, Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, dass jede und jeder so darunter kennt, kam eigentlich mal aus Brüssel. Und unsere Aufgabe ist es, also das Parlament in vielen Verhandlungen mit Kommissionen, also sehr arbeitstechnisch, setzt sich zusammen und sagt, das wollen wir. Und da sitzen die Mitgliedstaaten und sagen, okay, und dann hat man ein Verhandlungsergebnis. Jetzt ist es aber die Aufgabe jedes einzelnen Mitgliedstaats, das dann auch umzusetzen. Wenn die sich aber besonders viel Zeit lassen, und warum erwähne ich das vorletzte Woche, wurde wieder mal die Bundesrepublik Deutschland dafür gerügt, dass sie gerade dieses EU-Barrierefreiheitsgesetz, das aus Brüssel kam, unzureichend umsetzt. Also das, was da in Berlin oder worüber sich sehr viele Menschen zu Recht aufregen, da als Gesetz auf den Weg gebracht wird, ist unzureichend. Und dann kann die Bundesrepublik Deutschland erstmal nur gerügt werden, kann man sagen, du, so wie in der Schule, bis hin, dass du Strafen zahlen musst, und die Strafen werden vom Europäischen Gerichtshof auferlegt. So. Und ohne dieses EU-Gesetz würde es, auch wenn es nicht geil ist, dieses Barrierefreiheitsstärkungsgesetz so nicht geben. Und am Ende dann auch keine Strafmöglichkeit oder Klagemöglichkeit, wo man sagt, so Deutschland, jetzt musst du aber. So, und somit machen würde ohne uns und ohne die UNO würde gar nichts geben. Bei aller Kritik und Transusigkeit und auch fehlender Wille, das in dem Tempo umzusetzen oder auch Gelder in die Hand zu nehmen. Es wird ja jetzt eher gekürzt auf allen Ebenen. Das sehen wir international. Als dass man sagt, jetzt sehen wir aber, jetzt müssen wir das aber umsetzen. Somit kann man das sehr schwer verallgemeinern, weil jedes Land ist unterschiedlich. Mhm. Ich war mal in Katar oder geh mal durch die Bankenszene von Frankfurt. Ja, da hast du vielleicht nicht zwingend ein Problem, einen Aufzug zu finden, sondern du hast neue Gebäude und nicht den Altbau. Und somit ist das immer sehr, sehr schwierig. Ich weiß, dass das immer so die klassische Frage ist, aber sehr, sehr schwierig zu beantworten. Und die Staatenberichte sagen halt, die klappern ja jeden einzelnen Artikel ab und sagen, was macht ihr in dem Bereich, was macht ihr in dem Bereich? Und dann wird jeder Staat danach gemessen. Und da schaffen wir halt ganz viel nicht. Der Privatsektor schert sich einen feuchten Dreck um Barrierefreiheit. Die barrierefreie Website kann eine Kellnerin oder ein Hotelier oder eine Person, die in einer Gastro arbeitet, beschäftigt sie Menschen mit Trisomie oder blind oder gehörlos. Wir sprechen Englisch, Französisch, warum gibt es keine Gebärdensprache? Da ist es auf einmal wieder so kompliziert. Es ist eine anerkannte Sprache. Mal wegkommen auch von diesem Rampendenken. Weil dann, wir haben ja eine Rampe hinten Richtung Notausgang. Wenn Sie da über den Hof gehen, da finden Sie es dann. Was vielleicht meiner baulichen Situation, Veränderung auch nochmal okay ist. Aber so. Und da ist die Lebenssituation für viele Menschen in der EU. Und wir reden über 100 Millionen behinderte Menschen. Mhm. Ungefähr. Wir haben ein Problem, Zahlen zu generieren. Ne? Also das kriegst du ja nur, indem du dich vielleicht registrierst, ist deine Krankenkasse, dass du über deine Krankenkasse oder über einen Schwerbehindertenausweis man dann weiß, okay, wir haben circa so und so viel an Menschen mit Behinderungen. Der Status der Behinderung wird auch in jedem europäischen Mitgliedstaat anders definiert.
Fast, ja. Na? Ja, ist so ein bisschen wie so eine Korrelation zu dem, was du vorhin schon erwähnt hast in Bezug auf den Inklusionsbegriff. Also der wird ja auch überall anders definiert. Das ist so ein bisschen wie von der Unkenntnis zur Unkenntlichkeit geworden. Das sind nicht meine Worte, aber das höre ich da schon, ja, schon auch raus, ja.
Ja, Katrin, man hört auf jeden Fall ganz deutlich die Leidenschaft, die du mitbringst, die, glaube ich, auch zwingend erforderlich ist, um die Aufgabe zu erfüllen, die du im Parlament übernimmst. Jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen zurückrudern. Du hast schon einzelne einzelne Abstände in deiner Biografie leicht angetitscht. Und mich würde tatsächlich interessieren, gab es irgendeinen Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, ich kann nicht mehr leise das Süppchen vor mich hinkochen, sondern ich muss laut werden, ich muss aktiv werden und ich muss einfach was an den Umständen, wie sie aktuell sind, im großen Stil tun, so wie du es jetzt machst?
Ich bin zur Berufsbehinderten 2020 geworden. Raoul Krauthausen, ich zitiere ihn hier gerade, hat sich mal so bezeichnet. Ich bin davor überhaupt nicht mit dem Thema so losgelaufen. Ich wollte auch nie einer Partei beitreten, hatte ich auch keine Lust zu. Ich war viel unterwegs, manchmal freiwillig, manchmal unfreiwillig, weil was macht man nach dem Schulabschluss? Außer gehe in eine Einrichtung, gab es da für mich keine Angebote mit 16, 17. Da habe ich auch schon, also weißt du überhaupt, worüber du redest, wird einem ja auch oft vorgeworfen. Du hast ja gar keine Ahnung, wie das bei uns ist. Ich wäre mal fast bei euch gelandet. Und der Vorwurf kommt immer von nicht behinderten geschäftsführenden Personen, muss man auch mal sagen. Wo mir der hauptsächlich weiße Cis-Mann, um mal bei solchen Begriffen zu bleiben, mir dann erklärt, wovon ich Ahnung habe, aber das habe ich auf einen anderen Themen. Und als ich dann 2009 mit meiner Ausbildung, ich habe zwei gemacht, einmal Logopädie, hatte ich abgebrochen und dann habe ich eine Fremdsprachenausbildung gemacht. Ich bin gelernte Fremdsprachenassistentin mit Schwerpunkt Übersetzung. So, ich habe also auch nicht Völkerrecht, Menschenrechte studiert. Und hab dann gemerkt, das war dann auch zur Finanzkrise, du kannst hier machen, was du willst. Du kriegst ja kein Bein auf den Boden. Also du wirst hier gesellschaftlich akzeptiert. Zu Hause darfst du darfst zu Hause bleiben, Fernsehen gucken, Sozialhilfe bekommen, Hartz IV hieß das damals. Und dann sei doch glücklich und zufrieden. Da kommen wir wieder zu dem Anfangsthema. Man muss nicht hungern, man muss nicht frieren, wir haben ein Sozialsystem. Aber mal so eben abgehakt zu werden mit Mitte, Ende 20, war jetzt auch kein schönes Gefühl. Hätte ich mich jetzt zufrieden geben können?
Also Teilhabe, Selbstbestimmungsmöglichkeiten überhaupt nicht gegeben.
Überhaupt nicht, auch gesellschaftlich so. Wieso? Mhm. Wir machen doch so viel für euch. Mhm. Na? Also sei doch mal dankbar. Wir haben doch ein Bildungssystem für behinderte Kinder. Es gibt doch die Sozialhilfe. Es gibt doch die WFBMs. Mhm. Ihr seid doch versorgt. Und wenn du dann aber was anderes willst und sagst, ich werde lieber Journalistin in Addis Abeba, dann wird das schwierig.
Ja, also die Grundposition finde ich so spannend, weil sie nimmt ja diesen Gedanken auf, der auch in der Behindertenbewegung so viel ausgelöst hat. Also diese vermeintliche Dankbarkeit. Ich bin deswegen gerade da vielleicht auch so ein bisschen näher dran, weil ich zu dem Buch von Udo Sirk gerade, das er jetzt rausgebracht hat, 50 Jahre Behindertenbewegung, frech und frei. Da ist ja auch dieser Dankbarkeitsbegriff so ein ganz zentraler, dem er so unglaublich vehement widerspricht. Also von wegen, warum sollen behinderte Menschen, also die werden ja behindert gemacht, warum sollen die denn für irgendetwas dankbar sein? Ja. Sondern die wollen doch Selbstbestimmung und Eigenverantwortung machen. Und wenn das andere Wege braucht, dann muss ich doch nicht dankbar sein für das, was die normierte irgendwie Durchschnittsgesellschaft meint, was für mich da richtig sei.
Ja. Und dieses sei doch dankbar und da gibt's nichts anderes und das ist so. Da bin ich dann fruchtig geworden und habe mir so die globale Lage angeguckt. Dann Stuttgart 21, als die Polizei eine offiziell angemeldete Schülerdemo, die mit Wasserwerfern bekämpft hat. Da gab es so unterschiedliche Ereignisse. Einmal das Private, ich war dann arbeitslos, 345 Euro Hartz IV. Sei doch dankbar. Und die internationale Lage haben mich dann dazu bewegt, sage ich, also wenn du hier zu Hause hockst, wird sich hier nichts ändern. Und ich habe mich auf den Weg gemacht und bin einer Gewerkschaft beigetreten und dann den Grünen. Und wenn du wenig Geld hast, überlegst du dir das zweimal. Auch das, politische Teilhabe, Ehrenamt, musst du dir leisten können. Wo fängt es an? Es
Guter
fängt natürlich, du musst die Mittel haben, du musst natürlich auch, dass du barrierefrei dann auch zu den Veranstaltungstreffen kommst. Ortsvereine, Ortsverbände. Ich habe dann in Hannover gewohnt, dann war es für mich relativ einfach. Ich habe aber auch einen Führerschein und kann auf dem platten Land selbst bestimmt von A nach B kommen. Das kann, also wo sind die Hürden? Es fängt an der Basis an. Und bin dann, hab mir das dreimal überlegt und alle haben gesagt, sag mal, hast du dir das mal durchgerechnet? Das waren 7 Euro aus dem Regelsatz. Das ist nicht im Regelsatz enthalten, politische Teilhabe. Und das überlegst du dir dreimal, ob du das machst. Und bin Mitglied geworden, weil ich auch gesagt, ich muss irgendwie Banden bilden. Und bin losgelaufen und habe mich mit der Behindertenbeauftragten der Stadt Hannover verabredet. Ich habe da mal eine Frage. Und wie ist denn die Lage? Weil ich immer gedacht, vielleicht bist du ja auch irgendwie sehr stark in deiner Wahrnehmung eingeschränkt, dass du das... Und du willst ja auch nicht rumnölen, grundlos. Und dann hatte ich als Verdi-Mitglied dann mal die Möglichkeit, mit einer Betriebsrätin in einem Unternehmen in Hannover zu sprechen. Und die hat gesagt, da ging es um Beschäftigung von Menschen mit Behinderung. So, warum ist das so schwierig? Warum kriegen wir keine Arbeit? Was ist denn da? Und dann hatte sie eigentlich eher das Enttäuschende, die Rückmeldung so für mich, die sagt, wir saßen in der Kantine und sagte, gucken Sie sich da mal die Anzugträger an. Glauben Sie, die haben Bock auf Themen wie? Und ich muss Ihnen mal einen Tipp geben, weil es angesprochen wurde. Seien Sie nicht so aggressiv. Und dann dachte ich,
jetzt
okay,
erst recht.
Das weißt du, oder ich hätte doch. Und so
ja, okay.
Also auch bei der Kritik, ja. Ich bin Gewerkschaftsmitglied, ich kritisiere auch die Rolle der Gewerkschaften, dass da so laut geschwiegen wird, wenn es um die Akzeptanz, dass das akzeptiert wird, dass Menschen mit Behinderung in prekären Situationen arbeiten, wo sie Teil eines Wirtschaftssystems sind, wo sich Unternehmen schlanken Fuß machen. Das ist natürlich nicht nur ein Bereich, den es zu kritisieren gilt, sondern es sind mehrere, ein Konstrukt, wo alle von profitieren, nur nicht die behinderten Menschen, sollen ja schließlich dankbar sein. Und das hat mich, ich war nicht dankbar. Ich bin aber auch nicht so, ich komme auch nicht aus einem Elternhaus, wo mir in den Anfang der 80er, ich war auf einer Regelschule, ich hatte Eltern, die mich nicht versteckt hatten, 80er Jahre, Großburg-Wedel, urschwarzes Gebiet, CDU seit 100 Jahren da als erstes Kind mit Behinderung. Ich hatte noch einen Bruder meiner besten Freundin, der hatte eine Lernschwierigkeit. Wir beide waren die einzig behinderten Kinder, die beschult wurden. Und ich habe auch gesehen, was mit Kindern passiert, wo nicht das Elternhaus hinter war oder sein konnte, ne, aus unterschiedlichen Gründen. Die waren dann nicht mehr in der Klasse. Die waren dann weg. Und das hat mir auch in Teilen als Kind Angst gemacht. Warum waren die plötzlich weg? Und wir hatten keine Kontakte zu der, damals hieß es Sonderschule, Förderschule, zu den Kindern. Wir waren räumlich, der Pausenhof, waren wir getrennt. Und es waren immer die. Und da konnte man durch eine Glastür gucken. Und die Geschichte habe ich auch von Menschen aus Frankreich gehört. Auch da gibt es ein ähnliches System. Also nicht nur Deutschland hat seine Sondersysteme, sondern in Frankreich gibt es das auch. Oder in anderen Strukturen.
Mhm.
Und die waren dann plötzlich weg. Und das macht was mit dir als Kind. Und es werden ja auch Kinder mit Migrationsgeschichte, die aus Quartieren kommen, wo so Marxloh, Arbeitergegend oder wo ein großer Prozentsatz an Kindern mit Fluchtgeschichte, oder neulich hatte ich einen Podcast oder jemanden gehört, der hat sein Leben lang seine Kindheit in geflüchteten Unterkünften gelebt. So. Mhm. Und wenn dir Lehrer sagen, steht und fällt mit Lehrerinnen und also Lehrern und Lehrerinnen, Hauptsache Lehrerin, also entweder hast du ein Umfeld in deiner Kindheit, das dir vermittelt, ey, mit unserer Unterstützung gucken wir mal, machen wir das möglich. Und meine Eltern haben auch gesagt, ich werde ja nicht schreiben können, das wusste man ja auch schon. Ich habe Dyskalkulie, das hat man nachher mit über 20 bei mir rausgekriegt. Ich konnte nicht rechnen.
Und ja, aber wahrscheinlich eher deswegen auch, also es ist jetzt eine Mutmaßung, aber dadurch, dass, haben wir ja schon drüber gesprochen, du eine sichtbare Beeinträchtigung hast,
ja. Ja.
Wird das wahrscheinlich eher damit attribuiert, vor allen Dingen eben in so einer rehistorisierenden Perspektive. Aber ja. Ich höre schon raus, es gibt ja unglaublich viele vor allen Dingen biografische Marker, die dich dazu gebracht haben, dass du jetzt dort bist, wo du bist. Und ich würde jetzt gerne mit Jenny und dir gemeinsam ein bisschen A und B spielen.
Gerne.
Wir werden dich jetzt also vor die Auswahl stellen, ganz unterschiedliche Dinge stellen wir da gegenüber. Du sollst dich entscheiden für eine der beiden Dinge, die dir angeboten werden, und du darfst es nicht begründen, sondern du musst dich einfach entscheiden. Einen Joker hast du, und es ist schon so ein bisschen unser Ziel, dass wir dir den möglichst schnell abluchsen, damit du dann schwierige Entscheidungen treffen musst. Okay, ich würde mal beginnen und einen sprachlichen Kniff versuchen. Wenn du so darüber nachdenkst, wie deine Arbeit ist, und wir haben ja schon gesagt, da wird manchmal auch über anstatt mitgesprochen, sind die Menschen, über die wir ja auch gerade immer wieder sprechen, sind das Betroffene oder sind das die Betreffenden?
Die Betreffenden.
Mhm.
Partizipation oder Repräsentation?
Repräsentation.
Machst du Politik mit oder Politik für Menschen?
Mit.
Mhm.
Freiwilligkeit oder verbindliche Vorgaben?
Verbindliche Vorgaben.
Inklusion als Querschnittsthema oder ist es ein eigenes Politikfeld?
Als Querschnittsthema.
Ja gut, ja. Joker wird nicht in Anspruch genommen. Barriereabbau oder Systemveränderung?
Systemveränderung.
Nationale Verantwortung oder europäische?
Ja, europäische.
Okay. Expertinnenwissen oder Erfahrungswissen?
Expertinnen.
Ist Inklusion für dich Teilhabe oder Selbstbestimmung?
Selbstbestimmung.
Down-Politik oder Bottom-Up-Bewegung?
Bottom-Up-Bewegung.
Stark. Also ich würde sagen, Katrin, du hast es richtig gut gemacht und du bist ja ohne Joker zu nehmen durchgekommen. Gibt es irgendwas, worauf du noch mal eingehen möchtest in diesen Einstellungen? Worauf?
Du hattest ja mal gesagt, irgendwie Teilhabe, so Partizipation. Das ist immer so für mich, ich kann einen runden Tisch machen, der ohne Macht gegründet wird, ohne Einfluss. Da kann man Menschen mit Behinderung dann einladen und dann haben wir doch alles erfüllt und wir haben doch die Menschen befragt. Sie sind aber nachher nicht in der, können nachher nicht die Entscheidung mitfällen. Ich bin, das sage ich ja auch öffentlich gerne, sehr provokativ, bitte nicht den 199. Inklusionstisch, Laberrunde, wo wir nochmal über Inklusion reden, weil das Wissen haben wir. Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und es muss dahin gehen, dass behinderte Menschen auf unterschiedlichen Ebenen in Machtpositionen kommen, die können unterschiedlich aussehen, aber dann wieder das Thema Dankbarkeit. Naja, wir haben sie ja mit einbezogen, ne? Sei doch mal dankbar. Und jetzt aber bitte nicht so laut.
Also,
und Geld haben wir auch keins.
Finde ich ganz spannend, weil du sprichst ja so etwas an, mit dem wir aus einer heilpädagogischen Perspektive ja unbedingt auch immer arbeiten müssen, nämlich mit so etwas wie einem Modell, einem Teilhabe- oder Partizipationsmodell. Und dann, wenn man das untersucht, kann man ja ganz einfach feststellen, dass es unterschiedliche Grade von Teilhabeintensitäten gibt. Und die unteren Grade, da wird man zum Beispiel sowas erleben können, wie du das gerade schilderst. Natürlich, du wirst eingeladen, du wirst gefragt, aber dann mit den daraus folgenden Dingen hast du nichts mehr zu tun. Mhm. Also du darfst vielleicht noch nicht mal irgendwie sogar Themen vorschlagen. Und da eben in so ein höheres Level zu kommen, hört sich für mich total sinnvoll an. Und das, was du sagst, führt mich aber zu einer weiteren Frage. Nämlich, wenn wir jetzt darüber nachdenken und du sagst ja auch wieder in so einer guten forschen Art und Weise, ich brauche nicht den 199. Inklusionstisch, weil wir haben alles auf dem, was wir brauchen, um gute Entscheidungen zu treffen. Warum gibt es denn in der EU keine Teilhabe- oder Inklusionsrechtlinie? Wir haben ja ganz viele Richtlinien. Warum gibt es sowas nicht?
Es gibt die Antidiskriminierungsrichtlinie.
Mhm.
Das ist so, und wir haben die EU-Behindertenstrategie. Das ist keine Richtlinie, ja, gebe ich dir recht. Die fünfte Antidiskriminierungsrichtlinie ist schon uralt. Grüße gehen raus nach Deutschland. Die meisten Mitgliedsländer, darunter Deutschland, Italien, Tschechien, weigern sich, diese umzusetzen.
Die Antidiskriminierungsrichtlinie.
Ja.
Aber wenn wir noch mal zurückkommen zu dem, also warum, was ist denn dein Eindruck, warum gibt's denn nicht sowas wie eine Inklusionsrichtlinie? Liegt das jetzt daran, also wenn ich jetzt so ein bisschen rumspinne, dann denke ich ja gut, wahrscheinlich ist das Thema nicht mainstreamed genug dazu, dass es so eine breite Popularität erfährt. Das wiederum heißt, es gibt keine große Lobby für behinderte Menschen oder sogenannte behinderte Menschen. Oder wie kann ich mir das erklären? Weil wir machen ja sogar eine Richtlinie dafür, wie krumm die Banane sein muss oder wie lang die Gurke sein darf oder muss, damit sie in der EU verkauft werden kann. Aber wir schaffen das nicht, diese und nochmal menschenrechtsbasierte, in der UN-Behindertenrechtskonvention festgeschriebenen Gesetze zu sowas wie einer Richtlinie zu formen. Und ich frage mich, woran liegt das?
Es kommt auf die Ausschüsse drauf an.
Ja.
Hast du einen gesetzgeberischen Ausschuss? Du hast die Gurke erwähnt. Ich bin ja auch im, das haben die gestoppt. Also die Gurken, das ist immer so das Beste.
Die dürfen vielfältig sein.
Oder das schlechteste Europa-Beispiel. Das ist im Binnenmarktausschuss. Ich habe mich ja auch bewusst dafür entschieden, dass ich nicht nur Soziales, wo wenig Macht und Einfluss ist, ich bin, sondern ich bin in diesem Binnenmarktausschuss. Jeder Ausschuss ist aufgrund seiner Struktur und auch der politischen Mehrheit so strukturiert, wie er strukturiert ist. Es gibt gesetzgeberische Ausschüsse und es gibt Ausschüsse mit wenig Gesetzen. Das ist auch die Schwäche. Wir als Europaparlament können die Kommission immer nur auffordern zu sagen, macht uns einen Vorschlag und wir wollen einen gesetzgeberischen Vorschlag von der Kommission. Das muss die Kommission wollen, also die Verwaltung. Wir haben gerade eine politische Lage, dass Verteidigung und Wettbewerbsfähigkeit die Herzensthemen der Kommission und vieler Mitgliedstaaten sind. Soziales, Menschenrechte, Frauenrechte, das sehen wir gerade global, werden bekämpft und ignoriert. In der letzten Legislatur war das anders. Da hatten wir viel mehr Vorschläge, als es um den gesetzlichen Mindestlohn ging. Da haben wir auch reingebracht, auch Menschen in Einrichtungen sollen fair bezahlt werden. Und dafür brauchst du politische Mehrheiten, die das genauso sehen.
Okay, das heißt, wenn ich das umsetze, was du gerade sagst, so für, oder transferiere für mich, dann breche ich das runter auf die Mehrheitsverhältnisse der Zusammensetzung des EU-Parlaments. Die sind ja nach, so wie ich das jetzt deute, sind die eher konservativ, als dass sie, also und konservativ, damit ist ja ein relativ großes Spektrum inzwischen abgedeckt in der EU. Das heißt, da sind, du hast das vorhin schwarz genannt, also die klassischen konservativen Parteien wie CDU und ich glaube auf der europäischen Ebene heißt das dann die EVP. Und dann haben wir eine grüne und vielleicht rote Fraktion und dann gibt's noch ein relativ großes blaues Segment. AfD, Rassemblement National, wobei die ja auch streiten innerhalb ihrer Geschichte, aber das ist ein anderes Thema. Und wenn ich dich richtig verstehe, dann sind die Ausschüsse so zusammengesetzt, dass sie dieses Parlamentsmehrheitsverhältnisse repräsentieren.
Wir haben eine politische Mehrheit, die rechts, faschistisch, konservativ ist. Das ist gerade die Mehrheit.
Ja.
Die Kommission, da hat man dann immer Frau von der Leyen im Fernsehen, das ist die Chefin der Kommission. Aber jeder Staat muss eine Person aus seinem Staat schicken und sagen, ich entsende aus meinem Land Italien, aus meinem Land Österreich, einen Kommissar, der dann für ein Thema zuständig ist. Wir haben, ich erwähne wieder, gerade ist Menschenrechte, Frauenrechte, Klima, Klimaschutz, Klimafolgenschutz nicht der heiße Scheiß. Wie ihr seht, wir haben keinen Kommissar mehr für Soziales. Das war eine Entscheidung von Frau von der Leyen. Ich schwäche den Sozialbereich. Wir haben keinen Kommissar, Kommissarin mehr für Gleichstellung. Das war damals Helena Dalli. Mhm. Heute ist es unter ferner Liefen. Hätten wir jetzt eine große progressive Mehrheit, wären wir Sturm gelaufen. Wir sind ja auch Sturm gelaufen, auch mit Wo sind die Menschen, die es betrifft. Wir haben einen guten, sehr kooperativen Zusammenschluss unterschiedlicher Verbände. Das nennt sich bei uns European Disability Forum, also das Europäische Behindertenforum, wo man sehr gut Strategien entwickeln kann, wo wir sehr gut kooperieren. Das war damals die Situation. Wenn man Rechtsaußen wählt, bekommt man Rechtsaußen. Dann bekomme ich auch die Politik. So, kurz gefasst ist es.
Ja, okay. Mhm.
Und daher möchte ich, ist es, was ich auch gerade mit einigen versuche, wir versuchen schon, dass Mainstream, also dass alle Ausschüsse, die es betrifft, sich mit dem Thema befassen. Haushalt, Landwirtschaft. Land, nicht der barrierefreie Traktor, sondern wo gehen Agrarmittel hin, wenn der Ökohof Verträge mit der Werkstatt macht? Soll dieser Ökohof dann noch EU-Mittel bekommen? Fragezeichen. Und dann haben wir sind ja in der Ménage à trois, einmal die Kommission, einmal das Parlament, die alle 5 Jahre gewählt werden, und der Rat, alle europäischen Mitgliedstaaten. Wenn die mehrheitlich sagen, nö, wollen wir nicht, machen wir nicht, wir machen mit EU-Mitteln ganz was anderes, und da hat man einen ungarischen Ministerpräsidenten, häufig wegen Korruption vor Augen. Was macht denn die Bundesrepublik Deutschland mit unseren EU-Geldern? Fragezeichen. Werden über solche Mittel, Möglichkeiten, wird da Inklusion finanziert oder die Ausgrenzung finanziert? Wer kontrolliert sowas? Somit ist es immer nicht so ganz einfach, aber ja, von meiner Denke aus ist es, das ist nicht irgendwas mit Sozialem und Gedöns, sage ich jetzt mal ganz provokativ, sondern ich will, dass ihr die UN-Behindertenrechtskonvention in allen Bereichen und vor allem gesetzgeberischen Bereichen euch damit befasst.
Ja, also es ist so schön, wie durch die Art und Weise, wie du es gerade jetzt nochmal gerahmt hast, ja auch so dieses soziale Modell als Konstruktionsmodell für das Verstehen von Behinderung nochmal deutlich wird. Mhm. Also zu sagen, nee, das muss gemainstreamt werden, weil das eben in allen Bereichen wirksam ist und deswegen nicht so stark isoliert oder begrenzt werden kann. Du hast dich ja bei der A- oder B-Frage auch ganz klar eben für das Mainstream als Querschnittsthema ausgesprochen. Nochmal schön deutlich geworden. Es gäbe noch unglaublich viele andere Dinge, die wir miteinander gut in den Blick nehmen können.
Bisschen geht noch.
Jetzt müssen wir, glaube ich, so ein bisschen priorisieren.
Ja, mich würde interessieren, Katrin, wenn du die Gedanken nochmal bündeln müsstest, was wäre aus deiner Sicht aktuell die wichtigste Aufgabe für ein inklusives Europa? Große Frage.
Geldmittel zu verteilen. Über Geld hast du Macht und Einfluss. Und zu kontrollieren, was mit diesem Geld passiert. Da habe ich nicht nur die Bundesrepublik im Kopf, sondern natürlich auch andere Staaten. Was macht ihr und über diese EU-Förderung, Europäischer Sozialfonds, wenn es Geld fehlt, merkt man immer, was Europa macht oder auch nicht macht.
Welche
über die Finanzierung.
Ja, genau. Welche politischen Hebel wären dafür entscheidend?
Dass wir stark genug sind, als Parlament uns durchzusetzen. Und das ist noch alles in the making, wie wir sagen, im schlechten Englisch, dass sich ein Parlament durchsetzt, und das tun wir ja gerade, dass wir die Hand darauf haben, bei den Mitgliedstaaten mitentscheiden, was mit diesen Geldern passiert. Das ist gerade ein Prozess. Deswegen gerade, was uns alle umtreibt, ist der langfristige Haushalt. Es klingt immer sehr trocken, aber darüber hast du Macht und Einfluss. Und da die europäischen Mitgliedstaaten hinzukriegen und dass wir entsprechend rügen können. Aber am Ende des Tages steht und fällt es mit Klageverfahren. Karlsruhe, da hatten wir die beiden Beispiele, einmal den Wahlrechtsausschluss und das Triagegesetz. Leider ist es immer noch so, dass du am Ende des Tages für deine Rechte die erklagen musst, was immer sehr simpel klingt. Aber unsere Aufgabe in Brüssel ist, wir wollen wissen, was passiert mit dem Geld. Es ist nicht in irgendwelchen, wir machen das schon. Ne? Also wenn du die Mitgliedstaaten fragst, da kümmern wir uns mal alleine, das müssen die anderen nicht so genau wissen, dass wir da nicht unsere Macht abgeben.
Du hast jetzt gerade schon finanzielle Mittel genannt. Was müsste sich noch in Europa grundlegend verändern, damit Teilhabe wirklich Realität wird?
Politische Teilhabe, habe ich das Recht zu wählen. Noch immer sind Menschen von vielen Wahlen ausgeschlossen aufgrund von Gesetzgebung. Das bremst massiv. Bauliche Vorgaben der Privatsektor, dass dieser Sektor endlich begreift, dass wir Steuerzahlerinnen sind, dass wir Kunden sind. Der neue ICE-L ist für mich ein Segen aus meiner Perspektive. Der ICE-Neo, in den komme ich ohne Einstiegshilfe, dass mir jemand wirklich mich in den Waggon reinzieht, kann ich nicht mehr selbstständig reisen. Also ich glaube, Mobilität, so verwirrend dieses Konstrukt auf EU-Ebene ist, ist eins der wichtigsten Aspekte. Weil wenn ich nicht alleine aus dem Haus komme, nicht von A nach B komme, kann ich nicht wählen, kann ich nicht abstimmen, kann ich meine Stimme nur bedingt erheben. Somit, das ist einer der Hebel, wo wir weiterhin ansetzen müssen.
Was ich da, glaube ich, noch so einen wichtigen Punkt zur Ergänzung finde, es ist erschreckend zu lesen oder zu hören, dass du die erste Frau mit sichtbarer Behinderung im Europaparlament bist. Also ich glaube, wenn wir über Barrierenabbau sprechen, also ich finde, das signalisiert nochmal, das ist wie so ein Hammerschlag ins Gesicht, wie viele Barrieren es einfach noch gibt. Und der Spruch, nicht mit uns, über uns, ist klar, nicht ohne uns, nee. Jetzt habe ich einen Worthänger. Nicht über uns, ohne uns. So ist es richtig.
Genau.
Der ist da wirklich grundlegend wichtig. Also wir brauchen mehr Peers einfach, die in die Initiative gehen. Und deswegen danke, dass du laut bist, dass du rebellisch bist, dass du was bewirkst an der Stelle, wo einfach Menschen, die keine eigene Betroffenheit haben, nicht die Situation so einschätzen oder beurteilen können. Und das ist manchmal gut gemeint, aber manchmal auch einfach fehl am Platz.
Nicht immer gut gemacht. Nee, das stimmt.
Genau. Gut gemeint, aber nicht gut gemacht, ja.
Katrin, gibt es denn noch so etwas wie ein Gedanken oder sowas wie ein Abschlussstatement, das du loswerden möchtest? Etwas, von dem du sagst, das wäre für mich noch wichtig, das heute mit unseren Zuhörenden irgendwie zu teilen?
Ja, vielleicht wieder zum Anfang des Gesprächs. So, was ist Inklusion? Ich stelle dann immer abschließend bei solchen Gesprächen die Frage, möchtest du als Mensch ohne Behinderung, dass man so mit dir umgeht? Und wenn die Antwort nein ist, warum sollen behinderte Menschen das ertragen, hinnehmen, dankbar sein? Das muss man nicht groß erklären. Wenn man diese Frage stellt, hast du immer bei der nicht behinderten Person erstmal einen Stutzmoment. Und dann fängt es an zu rattern. Und das ist wieder die Frage, kann ich mir vorstellen, dass über meinen Körper entschieden wird, gegen meinen Willen, dass ich nicht mit meinen Freundinnen in eine Klasse darf, gegen meinen Willen, dass ich für sehr wenig Geld in Armut gehalten werde, arbeiten muss aus Dankbarkeit und ich keine andere Möglichkeit habe, meine Rechte wahrzunehmen, dass ich nicht darüber informiert werde, dass ich keinen Zugang zu Informationen habe. Wenn ich diese Frage mit Nein beantworte, nö, möchte ich nicht, dass man so mit mir umgeht, jo, dann wünsche ich dir auch noch einen schönen Tag.
So, ja, danke schön. Und ich finde, das ist wieder spannend, wie du das aufgelöst hast. Letztendlich höre ich da drin ja so eine ganz, ganz alte, ich würde schon fast sagen, philosophische Position aus der sogenannten goldenen Regel. Also, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Und wenn du das beherzigst als Mensch, dann, glaube ich, kannst du dir sehr gut vorstellen, was du nicht willst und was andere dann wahrscheinlich auch nicht wollen. Weil das ist ja das Schöne. Es gibt ja nur eine Menschheit.
Ja.
In diesem Sinne, ja, würde ich es jetzt gerne noch ein bisschen konkreter machen. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörenden empfehlen möchtest, was dich in der letzten Zeit irgendwie beeinflusst, beeindruckt, angefasst oder wie auch immer berührt hat, von dem du meinst, dass es gut ist, wenn das auch andere Menschen erreicht? Ein Buch, eine Musik, ein Film, Theaterstück, irgendetwas.
Ich bin großer Fan von Oper und Konzerten und Musik.
Mhm.
Ich bin eine große Freundin von der Komponistin Fanny Mendelssohn-Bartholdy. Mhm. Ich glaube, viele kennen Felix Mendelssohn. Mhm. Das war ihr Bruder. Und sie kam aus einer sehr wohlhabenden Familie. Und ich stelle die persönliche Katrin-Behauptung auf. Sie war die bessere Komponistin. Er durfte durch Europa reisen, hat das Geld nach Hause gebracht. Sie durfte leider nur zu Hause Klavierunterricht und so Salonabende geben, weil sie ist ein Mädchen. Das hat ihr Vater gesagt. Mhm. Sie ist leider sehr früh gestorben, auch ihr Bruder, am Bluthochdruck. Die sind einfach vom Schemel gefallen. Und sie hat aus Frauenperspektive komponiert. Sie hat Schubert-Texte umgeschrieben aus der Sicht einer Frau. Sie hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten hat sich da auch Sichtbarkeit geschaffen. Und ich finde sie macht sehr schöne Werke. Also wenn man sie mal googelt und mal anhören muss, kommt langsam auch sehr viel Material. Fanny Mendelssohn-Bartholdy.
Ja, super, dass du das nochmal gesagt hast, sonst hätte ich dich nochmal nach ihrem Namen gefragt. Also Fanny Mendelssohn-Bartholdy. Dankeschön, Katrin.
Gerne.
Vielen Dank für dieses Gespräch und für die politischen Einblicke in die europäische und feministische Perspektive auf Barrieren, formuliere ich mal, und die Teilhabe. Noch an unsere Zuhörende, wenn du Rückmeldung hast, Anregungen oder Themenwünsche, schreib uns gerne eine Mail an podcast.bhponline.de oder über den Instagram-Kanal des BHP. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Irgendwas mit Menschen.
Macht's gut, bis bald.